Hallo, liebe Geschwister in Berlin. Ich freue mich heute für euch predigen zu können, auch mal wieder nicht live, weil Corona ja immer noch andauert, aber zumindest per Video bei euch zu sein. Aber ich glaube, 22. August zur Hochzeit sind wir mit unserer Familie in Berlin und da freue ich mich, vielleicht doch den einen oder anderen live zu sehen. Ihr macht ja gerade eine Serie, Jesus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und möchte dazu euch eine Predigt mitgeben zum Thema Jesus, der wahre Revolutionär. Jesus, der wahre Revolutionär. Was ist eine Revolution? Ich weiß nicht, was du da denkst. Mir fällt da gleich immer Frankreich ein, französische Revolution, Leute, die auf die Straße gehen und gleich rebellieren oder streiken und schnell was verändern wollen und radikal was verändern wollen. Und ich habe mal bei Wikipedia nachgeschaut, was da steht. Da heißt es, eine Revolution ist ein grundlegender und nachhaltiger struktureller Wandel eines oder mehrerer Systeme, die meist abrupt oder in relativ kurzer Zeit erfolgt. Es kann friedlich oder gewaltsam vor sich gehen. Ein an einer Revolution Beteiligter wird als Revolutionär bezeichnet. Also man spricht hier von einem grundlegenden, nachhaltigen, strukturellen Wandel, der abrupt erfolgt. Also eine große Veränderung, die abrupt erfolgt und durch Revolutionäre veranlasst wird oder ein Anlass. Ja, die Revolutionäre sind diejenigen, die diesen Wandel herbeibringen. Und für mich ist Jesus der größte Revolutionär der Geschichte. Und nicht gewaltsam natürlich, sondern friedlich, aber der größte Revolutionär der Geschichte. Und ich möchte mit euch zuerst gehen, eine Stelle im Alten Testament, im Jesaja Kapitel 52, Vers 7 bis 12. Zur Vorgeschichte. Der Text spricht in der Zeit um 580, 540 vor Christus, zur Zeit des Endes der babylonischen Gefangenschaft. Das Volk Israel war in babylonische Gefangenschaft geraten, einfach oft aus Ungehorsam, weil es Gott nicht hören wollte, Gott nicht vertrauen wollte. Die Babylonier hatten den Tempel zerstört und das hat bestimmt viel Hoffnung genommen, den Juden sehr viel Hoffnung genommen war. Ein Tempel war das Zeichen dafür, dass Gott anwesend ist. Und es hat bestimmt viel ausgelöst in den Herzen. Ist Gott noch bei uns? Ist Gott noch mit uns, als der Tempel zerstört wurde? Aber Gott hat sein Volk nie verlassen. Das Volk ist weggegangen, je sehr, sehr oft, ehrlich gesagt. Aber Gott hat sein Volk nie verlassen, weil er einen größeren Plan verfolgt und auch mit den Fehlern der Menschen gerechnet hat. Die Perser übernahmen die Herrschaft nach den Babyloniern. Nebukadnezar war einer der schrägen Könige der Babylonier, der einige Jahre vierfüßig Grat fressen musste, auf dem Boden hockte, dem lange Fingernägel gewachsen sind, weil er einfach zu arrogant und zu stolz war und dann gedemütigt wurde, ich glaube über 7 Jahre, und dann gelernt hat, dass Gott Gott ist. Und der Nehemia durfte dann später die Stadtmauer wieder aufbauen und hat angefangen, Jerusalem wieder aufzubauen. Und in diese Situation hinein spricht Gott eine Vision, einen inspirierenden Plan. Wie gesagt, Gott hat sein Volk nie verlassen. Das ist einfach nicht Gottes Herz. Und es ist einmal eine lokale Vorhersage für das Volk Israel zu der Zeit, aber es ist auch eine Prophetie auf das Reich Gottes hin. Lasst uns den Text mal zusammen anschauen im Jesaja Kapitel 52, Vers 7 bis 12. Was für eine Freude! Über die Berge kommt der Siegesgebote herbeigeeilt. Er bringt gute Nachricht. Er verkündet Frieden und Rettung. Er sagt zu Zion und Stadt, dein Gott ist König der ganzen Welt. Horch, die Wächter der Stadt rufen laut. Sie jubeln vor Freude, denn sie sehen mit eigenen Augen, wie der Herr auf den Berg Zion zurückkehrt. Jubelt vor Freude, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat Erbarmen mit seinem Volk. Er befreit Jerusalem. Er greift ein. Er hat seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker erhoben. Bis in den letzten Winkel der Erde sehen sie, wie unser Gott uns rettet. Fort, fort, zieht weg von hier, trennt euch von allem, was unrein ist. Zieht weg aus dem fernen Land, aus dem fremden Land, verlasst Babylon. Macht euch rein, denn ihr tragt die Geräte für den Tempel des Herrn. Diesmal sollt ihr nicht in Hast und Eile ausziehen, als müsstet ihr fliehen. Der Herr, der Gott Israels, geht vor euch her und er selbst beschließt euren Zug. Das muss wie Öl für die Juden damals gewesen sein. Öl und Wasser in eine trockene Kehle hinein. Ein Hoffnungsschimmer, also noch viel mehr als ein Hoffnungsschimmer, sondern eine sehr, sehr konkrete Hoffnung, die Gott hier ausspricht und sagt, Freudenboten sind da. Und es wird verkündigt. Und es ist einmal die Nachverkündigung sozusagen, dass die Perser kommen werden und dass sie zurück dürfen, dass das Volk direkt zurück darf nach Jerusalem, in die Zionsstadt hinein und dass Gott diesen Weg frei macht für sie und dass sie diesmal nicht flüchten müssen, sondern Gott macht mit Nehemia diesen Weg frei, dass das Volk in mehreren Wellen zurückgehen kann nach Jerusalem, in ihre Stadt. Und es gibt Hoffnung und Freude. Und gleichzeitig spricht auch hier die Stelle davon, dass Gott König der ganzen Welt ist und dass alle Völker von den Enden der Erde es sehen werden, wie Gott rettet. Und das ist eine größere Prophetie auf das Reich Gottes hin. Da, wo Gott König ist, wo Gott der Herr ist, wo Gott der Heiland ist, wo Gott regiert und Menschen, die ihm vertrauen und ihn ja Christen werden, seine Untertanen sind und ein Leben in seinem Reich hineinleben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns als Christen immer zu verstehen, Reich Gottes, wenn wir Christen werden, es ist nicht nur unsere Sünden vergeben. Ich meine nur, es ist kein nur, aber es geht nicht nur um uns, meine Sünden sind vergeben, sondern die Geschichte ist viel, viel größer. Es geht darum, dass wir ins Reich Gottes hineingeboren werden, wenn wir Christen werden. Nicht, ich geht mehr um das Wir. Und dass wir in einer neuen Herrschaft leben, im neuen Reich leben. Und das war immer Gottes Plan. Und den Plan auszuführen, da hat es eine Revolution für gebraucht. Und es hat einen Revolutionär dafür gebraucht. Weil das ganz anders vonstatten ging, als das der Mensch sich wahrscheinlich vorstellt. Der Mensch würde an Krieg denken, an Kampf denken, an Eroberung denken, an Tote denken, an jemand, der mit Gewalt kommt und alles platt macht. Und das haben auch die Juden damals gedacht, dass so jemand kommen wird und sie befreien wird aus all den Herrschaften. Aber das ist nicht so passiert, weil Jesaja 52 folgt eine sehr berühmte Stelle, Jesaja 53, und da wird prophezeit, wie Jesus der König sein wird und derjenige sein wird, der den Menschen die Last ihrer Sünden abnimmt. Und wir wissen, Jesaja, ein faszinierendes Buch, wenn du vielleicht erstmal diese Predigt heute hörst, es gibt eine Abschrift von 200 vor Christus, überleg mal, da wird genau prophezeit, dass Jesus gekreuzigt werden wird für unsere Sünden. Und die kann man sich heute noch anschauen. Das zeigt auch die Glaubwürdigkeit der Bibel. Schauen wir uns die Stelle mal an, Jesaja 53, Vers 1 bis 5. Wer hätte geglaubt, was da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war voller Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet, und wir sind heil geworden. Das ist irgendwie doch total paradox. Da wird von diesem Sieg berichtet, von dem Land, und sie dürfen endlich ausziehen und Freude. Und dann macht es auf einmal einen ganz dramatischen Sprung und da wird von jemand berichtet, der die Sünde tragen wird. Aber das ist doch kein Revolutionär. Ich meine, weder schön noch stattlich. Nichts Anziehendes ihm. Alle verachteten und mieden ihn. Er war von Krankheit und Schmerzen gezeichnet. Wir rechneten nicht mehr mit ihm, heißt es hier an der Stelle. Das ist doch nicht die Rede. Stellst du dir so einen Revolutionär vor? Nee, das war total paradox, weil das hat überhaupt nicht das Bild, das passt nicht in das Bild von uns Menschen, dass Demut und Dienst, also jemand mit der Haltung eines Dieners, eine ganze Welt verändern kann. Und zwar wirklich verändern kann. Nicht nur ein bisschen partiell, sondern Ewigkeiten für einzelne Menschen und für ein ganzes Volk verändern kann. Und hier siehst du schon, kriegst einen kleinen Blick auf diesen Revolutionär, der kommt nicht als großer König, sondern demütig, unscheinbar, ohne Spektakel, völlig aus Menschenperspektive unansehlich. So kommt dieserjenige daher und doch vollbringt er eine Revolution, wenn du Christ bist, die mein und dein Leben schon verändert hat oder wenn du noch keiner bist, dein Leben verändern will, nämlich dir die Vergebung der Sünden ermöglichen, den Einzug ins Reich Gottes ermöglichen will. Und Jesaja 53 endet mit was sehr, sehr Inspirierendem. Da heißt es im Vers 11, nachdem er so viel gelitten hat, wird er wieder das Licht sehen und sich an dessen Anblick sättigen. Von ihm sagt der Herr, mein Bevollmächtigter hat die Erkenntnis gewonnen, durch ihn der Gerechte viel Heil und Gerechtigkeit bringt. Alle ihre Vergehen nimmt er auf sich. Ich will ihn zu den Großen rechnen, mit den Mächtigen soll er sich die Beute teilen. Denn er ging in den Tod, denn er ließ sich zu den Verbrechern zählen. So trug er die Strafe für viele und er trat für die Schuldigen ein. Ja, dieser Mann, wo alle meiden, der so hässlich ist, unansehlich, der wird am Ende gesegnet. Er wird das Licht wiedersehen. Und wir schauen uns das eine Stelle an, die beschreibt im Neuen Testament, wie das dann sein wird. Im Philipper Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Das ist vielleicht meine Lieblingsstelle in der Bibel, die mich immer wieder weich macht und die mir immer wieder zeigt, warum geht's in meinem Christenleben? Wer ist mein Revolutionär? Wer ist Jesus für mich? Und es macht mein Herz immer wieder aufs Neue richtig weich, auch wenn es steinhart ist in manchen Situationen. Da heißt es, nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen. Haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr solltet ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Und das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Christus vorgelebt hat. Und dann heißt es hier weiter, Vers 6, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, der nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Er stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Was für eine inspirierende und bewegende Stelle und die das Zentrum unseres Christentums auch beschreibt. Die Haltung, die dieser Revolutionär hat und damit eine schlagartige Veränderung ausgelöst hat. Jesus war hier und er war Gott. Gott persönlich. Gott persönlich war hier auf der Erde und hat hier 33 Jahre gelebt. Lange Zeit unscheinbar. Und 3 Jahre lang hat er gewirkt und sein Wirken war lieben und dienen. Das war eine Haltung, ich achte dich, mein Geschöpf, höher als mich selbst, obwohl ich der Schöpfer bin. Das war die Haltung. Demut, den anderen höher zu achten, sich selber zurückzunehmen. Das war sein Herz, obwohl er alles Recht gehabt hätte, zu sagen, ich bin Gott und ich bin König und ich erwarte, dass ihr mir dient. Aber er hat gesagt, hey, ich zeige euch mal, was Lieben heißt. Ich zeige euch mal, was Dienen heißt. Ich zeige euch, wie meine Revolution beginnt und sie die Revolution auch auslebt. Ich zeige euch, was das Reich Gottes ausmacht. Demut und Dienst. Die Haltung eines Dieners. Und das ist die Haltung, die uns als Christen bestimmen soll. Das war die Haltung unseres Revolutionärs. Und er ist gekommen und hat Füße gewaschen. Wir kennen die Stelle im Johannes Kapitel 13, das letzte Abendmahl, wo er seinen Jüngern die Füße wäscht. Ich meine, Gott kniet vor seinem Geschöpf. Versetz dich mal da rein, du bist Petrus und Gott kniet vor dir, um deine Füße zu waschen. Wie fühlst du dich darüber? Ja, ich würde mich schämen, das wäre mir unangenehm, das wäre mir peinlich. Und als Petrus versteht, dass er das braucht, sagt er, komm, wasch mich komplett. Hier, ich bin komplett da. Und wir brauchen es, dass Gott uns die Füße wäscht. Wir brauchen einen, der uns dient, der uns unsere Vergebung, jeden Tag neue Vergebung gewährt. Jeden Tag einen Neuanfang machen lässt. Und wir brauchen ein Vorbild wie ihn, ein Revoluzzer wie ihn, der im Grunde seines Herzens einfach die Demut selbst war. Und im Grunde seines Herzens die Haltung hatte, ich bin ein Diener. Und damit hat er die Welt auf den Kopf gestellt. Mit der Haltung ist er ans Kreuz gegangen. Ich diene euch und ich nehme den Schmerz auf mit. Und er hat die Versuchung gehabt, runterzugehen vom Kreuz, da bin ich sicher. Er hat die Versuchung gehabt zu sagen, das mache ich nicht, das ist mir zu schmerzhaft, das ist zu unbequem. Aber er wusste, Mensch, er wollte dich und mich hat er höher geachtet in dem Moment und hat gesagt, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich das jetzt nicht durchhalte, haben sie keine Chance. Euer Leben ist in diesem Moment wichtiger als meins. Er hat sich die Kraft vom Heiligen Geist geholt, er hat in Gethsemane gebetet darum, gerungen darum, dass der Geist ihn stärkt und er hat ihn auch gestärkt. Und das hat ihn bereit gemacht, uns demütig zu dienen und eine Revolution anzuzetteln, nämlich das Reich Gottes auf Erden hier zu beginnen mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung. Und was er den Jüngern mitgegeben hat, ist, Mensch, wenn ich eins möchte, dann behalte diese Haltung in dem Herzen. Lebt diese Haltung aneinander aus. Seid demütig, vertraut mir und dient einander. Seht euch als Diener, so wie ich euch gedient habe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist Revolution. Kein Spektakel, kein Tamtam, nicht die beste Musik, den coolsten Gottesdienst, die größte Gemeindegründung, das macht nicht die Revolution aus. Die Revolution fängt in deinem und meinem Herzen an. Die Frage, Micha, möchtest du demütig sein? Möchtest du dein Gegenüber, egal wer es ist, höher achten als dich selbst? Im Lukas 17, Vers 7 bis 10 spricht nochmal der Lukas über die Haltung von den Dienern. Da heißt es, angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird sich dann der Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm, setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde dir einen Schurz um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst auch du essen und trinken. Und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass er dieses getan hat, was ihm aufgetragen war? Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind nur Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Und hier, das ist, was Jesus gesagt hat, kommt das Herz von Jesus wieder zum Ausdruck. Der will nicht gerühmt werden für seine großen Taten. Schau mal, was ich für ein toller, cooler Typ bin. Natürlich möchte er Dankbarkeit, dass wir aus Dankbarkeit für ihn leben. Aber er sagt, hey Leute, Diener ist jemand, der hat einen Frieden über seine Person. Der muss sich nicht hervortun mit guten Werken. Der muss nicht bei anderen glänzen mit guten Werken. Der macht es einfach, weil das seine Jobbeschreibung ist. Das ist einfach, was er macht. Der ist einfach ein Diener. Und dazu sind wir aufgerufen, da immer mehr hinzuwachsen, einfach Diener zu sein. Und je mehr du dir von Jesus dienen lässt, je mehr du annimmst, was er für dich gemacht hat, das merke ich bei mir selber, und mir durch den Kopf gehen lasse, Mensch, und immer neu täglich die Entscheidung triff, ich möchte einfach ein Diener sein, weil ich bedient werde. Das gibt Frieden. Die Identität ist nicht, was ich tue. Die Identität ist das, was Jesus für mich gemacht hat. Das macht's aus. Und wir machen einen Unterschied. Wir machen eine Revolution mit unserer Gemeinde, mit unseren Gemeinden, wenn wir Demut und Dienst aneinander ausleben. Jesus ist der wahre Revolutionär und er hat eine Revolution gemacht, die stellt jede Revolution, die jemals passiert ist, wirklich in Schatten. Die kommt nicht mit Tamtam, sondern die kommt mit einer Revolution im eigenen Herzen, mit der Bereitschaft, sich zu demütigen und mit der Bereitschaft, eine Haltung eines Dieners einzunehmen. In Beziehung mit jedermann, ja, als Brüder und Schwester in unserem Hauskreis, in unserer Gemeinde, hey, den anderen höher achten als mich selbst, Arbeitskollege, Chef, ja, die Eltern, ihre Kinder, ja, die Mann und Frau zusammen, egal wer, zu sagen, hey, ich möchte dich höher achten als dich selbst, weil Christus mich höher achtet. Und wenn du so denkst, dann fallen dir viele praktische Gelegenheiten ein, wo du dienen kannst, wo du unterstützen kannst. Wen kann ich anrufen? Wen kann ich ermutigen? Wen kann ich aufbauen? Wem kann ich das Evangelium weitergeben? Für wen kann ich Kuchen backen? Was auch sonst. Aber dir fällt schon was ein, wenn du dienen möchtest. Dir fällt was ein, beratet miteinander. Aber es fängt an mit der Haltung, ich möchte die Haltung haben, die mein König, die mein Revolutionär eingenommen hat. Die Revolution geht weiter, die hat begonnen mit Jesus und Jesus wirkt immer noch, jeden Tag dient er uns. Das hat nicht aufgehört, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber sie wird durch uns weitergeführt und das ist, worum es Christus geht. Als Christen tragen wir das Evangelium weiter, wir leben das weiter, was unser Vorbild, unser Revolutionär Jesus Christus vorgelebt hat. Und wie gesagt, nicht Tamtam, nicht große Worte, sondern Demut und die Bereitschaft, einander zu dienen. Das macht ein Herz weich. Das macht ein Herz weich. Das ist das, was Jesus gelebt hat. Und es geht oft one at a time, one person at a time. Es geht um den, der vor mir ist. Dass der mein ganzes Herz bekommt. Auch das siehst du in Jesus. Ja, der hat oft sich mit einzelnen Menschen beschäftigt. Denk an die blutflüssige Frau. Ich denke an die Ehebrecherin, die gebracht wurde. Ich denke an die Tochter des Jairus. Ich denke an viele Situationen, wo er dem Einzelnen, dem Petrus, die Aufmerksamkeit gewidmet hat, die Liebe, den Demut, sein Leben unterbrochen hat, um diesen Menschen in dieser Situation zu dienen und dadurch dessen Leben zu verändern. Im Philippa Kapitel 2 nochmal zum Schluss, Vers 3. Rechthaberei, Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder sei auf das Wohl des anderen bedacht, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus vorgelebt hat. Meine Ermutigung für dich persönlich, für euch als Gruppe, als Gemeinde, es geht immer um das Wir. Ist es die Haltung, die du einnehmen möchtest, die Haltung, die als Hauskreis einnehmen möchtest, als Gemeinde einnehmen möchtest und ausleben möchtest? Und wie wird sich das diese Woche praktisch zeigen? Geschwister, wir haben einen fantastischen Revolutionär, der uns genau diese Sachen vorgelebt hat, die unser Herz weich machen, immer wie aufs Neue, wie mein Herz weich machen, immer aufs Neue. Lasst uns echt, sei mutig, lass dir dienen von diesem Revolutionär. Und geh hin und tu desgleichen. Ich wünsche euch tolle Diskussionen. Ich freue mich sehr, einige von euch hoffentlich am 22. August in Berlin zu sehen. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Ferienzeit. Macht's gut.